Hallo, hier ist der Martin mit einer neuen Folge des Podcasts Angstcoaches. Ich habe heute die Heidi Lamprecht zu Gast. Sie ist Bloggerin mit dem Blog mit dem wunderschönen Namen Lady Cupcake und hat ein Buch geschrieben mit dem Thema Durch die Angst. Sie kommt aus Kärnten im wunderschönen Österreich und ich sage herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo Martin und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht lass uns so anfangen. Was ist denn deine persönliche Beziehung zu Angst? Was ist deine Geschichte mit Angst?
Gerne. Also vor knapp 13 Jahren hat es mich ziemlich eiskalt erwischt in der Londoner U-Bahn. Bis zu dem Zeitpunkt war mir das im Leben gar nicht klar. Ich war 26. Was ist das überhaupt? Muss man sich damit beschäftigen? Und es war eigentlich erst nur ein Gedanke in dieser U-Bahn. Und dann hat das sich aber sehr schnell ausgebreitet im ganzen Körper. Nämlich du wirst sterben. Und es gab im Außen keinen Wahnsinnstrigger, weil viele Leute glauben dann auch immer, das muss was ganz Krasses, Traumatisches sein, sondern es war wirklich so ein Zeitpunkt absoluter Totenstille. Die Londoner sind ja sehr diszipliniert, sind ja Millionen Menschen, die da täglich abgefertigt werden. Und ich erinnere mich noch, dass ich eigentlich mit einer sehr lieben Freundin unterwegs war, aber dass es mir unglaublich wichtig war, das zu kaschieren und auf keinen Fall zu zeigen, dass ich dachte, ich kriege einen Schlaganfall, ich habe einen Herzinfarkt. Das war so der markante Wendepunkt in meinem Leben, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich hinschauen. Denn offensichtlich hatte ich, bis ich 26 war, viele Dinge verdrängt, vieles nicht gespürt, förmlich von mir abgespalten, war immer sehr leistungsorientiert und wusste aber mit diesem Tag und mit dieser Reise, das ist krass, okay, also das kann ich nicht mehr kontrollieren, ich kann es auch nicht mehr kaschieren, habe mich dann irgendwann über den Tag verteilt, meiner Freundin vorsichtig mitgeteilt, sie hat mich dann auch supportet, was brauchst du, also da sind wir schon eher im Bereich Umgang mit Angst, darüber können wir nachher noch sprechen. Und was nach der Reise folgte, war wirklich unmittelbar der Anruf, die Inanspruchnahme von Hilfe von Experten, weil ich wusste, ich schaffe das nicht allein.
Das heißt, es war in der Situation jetzt auch nicht einfach nur ein Moment, sondern das hat dann auch länger angehalten.
Genau, das war eben wirklich das Beängstigende. Und ich kannte das auch schon vom Frühling davor, also sprich 6 Monate davor, hatte ich schon so einen Zusammenbruch in der Arbeit, wo ich komplett, ich sag mal, emotional nicht mehr klar gehandelt habe. Also ich war rational nicht mehr erreichbar. Mein Chef stand neben mir, die hatten dann irgendwie eine Abschiedsfeier und ich war schon 14 Stunden am Arbeiten und alle sagten so, was ist mit dir? Du bist so seltsam, du bist komplett irrational. Ich war schon total weinerlich und bin dann wirklich dort auch vom Sessel gekippt, so völlig ohne Grund. Und 6 Monate später eben wusste ich aber, okay, das, was ich im Frühling noch erfolgreich durch irgendwelche Coping-Mechanismen, durch Leistung, durch so tun als ob, gerade frisch fertig mit dem Studium, wir sind jetzt im Job, 40 Stunden die Woche, gib Gas. Was da erfolgreich gelungen war, ging im Herbst nicht mehr.
Was hat dir dann geholfen?
Mir war es wichtig, dass ich mich an meine ganz engsten Bezugspersonen wenden konnte. Also ich bin dann wirklich ganz aufgelöst nach der Reise auch zu meinen 1, 2 Bezugspersonen gegangen, meiner besten Freundin, meiner Mutter. Und die haben mich wirklich bestärkt, okay, ich weiß gerade auch nicht, was mit dir los ist. Ich habe das so noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Angst hat, einen Herzinfarkt zu haben und zu sterben. Ich kann dir nicht folgen, was das heißt. Du hast in 3 Sekunden ein Pop-up im Kopf, das sagt, du wirst sterben und du fällst dann um und oh. Also die haben mich wirklich sehr bestärkt, ruf doch mal an bei so einem Netzwerk. Und in Österreich gibt es ja total viele Unterstützungsangebote, in Deutschland sicherlich auch. Und dann ruft man halt mal so ein unverbindliches Erstgespräch an, so Krisenintervention und psychosoziale Unterstützungsangebote am Telefon. Und relativ bald im Bekanntenkreis gab es eine Person, die sagte, hey, ich war da 4, 5 Mal bei einem Psychotherapeuten, ruf da mal an. Und ich hatte, wie ich heute weiß, das große Privileg, dass das ein ganz tolles Match war, weil Psychotherapie ist Beziehungsarbeit par excellence. Das hat sofort gepasst. Wir konnten zusammen weinen, wir konnten zusammen lachen. Also der Schmäh ist dran, so sagt man in Österreich. Das hat gut gepasst und gab mir auch das Vertrauen, mehr und mehr scheibchenweise die Angst aufzubröseln. Genau. Und danach 6 Monate, auch in relativ Eigenregie, da war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass es wenig Information dazu gab. In Eigenregie fand ich raus, hey, es gibt ja psychosomatische Kliniken. Das hat mir irgendwie keiner gesagt. Mein Psychotherapeut war so, ja, hier habe ich das Formular, lass es uns doch ausfüllen. Und ich dachte, okay, ist seltsam, irgendwie kommt man echt erst so Step-by-Step drauf. Und es kostete wirklich viel Mut, diese Schwelle zu übertreten, weiß ich noch. Da dachte ich wirklich, okay, jetzt bist du 26,5 und du lieferst dich gerade selbst ein. Wow. Also ganz viele Kopfkino-Geschichten, die da abgehen. Aber das waren so die zwei Spots, die mich wirklich gut abgefangen haben, gut oder aufgefangen eigentlich und gut unterstützt.
Ja, ich glaube, das ist schon echt eine ganz wichtige Hilfestellung für viele, die uns zuhören, weil man einfach diese Schwelle überschreiten muss. Und es gibt natürlich bei vielen im Umfeld, ob das die Eltern sind oder die engsten Freunde sind oder auch der Lebenspartner, die sagen, ach komm, hör auf, stell dich nicht so an, das wird schon wieder. Und ja, das ist eben häufig so, dass es nicht so einfach schon wieder wird. Und dann ist es ganz wichtig, eben diesen Schritt zu gehen und eine Telefonnummer anzurufen, wo man erste Hilfe bekommt, wo man jemanden hat, der einem zuhört, der sich eben auskennt mit dem Thema, und dann eben auch den Schritt zu gucken, wie finde ich einen richtigen Psychotherapeuten, was natürlich super schwierig ist, weil die sind alle ausgebucht, die haben alle Wartezeiten. Du hast anscheinend das Glück gehabt, dass du nicht ein halbes Jahr warten musstest. Und das ist natürlich ein Punkt, der auch schwierig ist. Wie findet man überhaupt jemanden? Und der sollte natürlich auch, ja, das muss matchen, sonst funktioniert es auch nicht. Und dann, wie lief das in dieser Klinik? Wie lange warst du da?
In der Klinik war ich 8 Wochen in Summe. Also ich glaube, laut Krankenkasse in Österreich war es 4 bis 6 Wochen. Das ist ja der normale Rahmen. Und dann schauen die in so einer Teambesprechung, was braucht die Patientin? Und ich wurde eben noch diese 2, 3 Wochen verlängert. War auch total gut, wertvoll. Natürlich, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, also in 8 Wochen Heilung, come on, ist ein bisschen schwierig. Aber es war schon sehr richtungsweisend für viele Aspekte, nämlich wirklich mich selbst wieder zu spüren und eben genau diese abgespaltenen Aspekte, die ich vorher erwähnt habe, wieder zu integrieren und zu merken, du hast Angst, den Körper zu verlieren, weil du ihn ja auch schon lange nicht mehr gespürt hast. Du hast Angst vor dem Tod, aber eigentlich hast du Angst vor dem Leben und deshalb bist du immer in Arbeit geflüchtet, hast vieles nicht gefühlt. Also sprich, in der Klinik war das Tolle, dass man wirklich über Ernährung beratet wurde. Ich hatte ja eh die Basisausbildung, aber es war trotzdem wertvoll zu hören. Stimmt, das ist auch Information, die macht auch was mit deiner Angstfrequenz, mit allem, mit dem Stoffwechsel. Wir wurden körperlich durchgecheckt, dass du auch weißt, weil es ist ja sowas Schräges bei der Angst, manchmal sehnst du dich danach, dass du eine Krebsdiagnose kriegst. Das ist so krass und so ambivalent, aber viele würden lieber, auch ein bisschen aus der Opfermentalität, die wir ja alle in uns tragen, heraus, würden es wirklich bevorzugen, dieses Zertifikat vorzuhalten und zu sagen, schau, der Krebs ist es oder die Bauchspeicheldrüse, die Hormone, die haben was, deshalb ist das so. Ich selbst habe ja keinen Vogel. Das war für mich dann fast ein bisschen enttäuschend in der Klinik und zugleich wusste ich so, okay, dann darfst du halt jetzt an deiner Seele arbeiten. It is what it is. Was wirklich das Allerwertvollste in der Klinik war, war tatsächlich der Erfahrungsaustausch mit den anderen Menschen. Also da hatten wir wirklich teilweise 5, 6, 7 Jahre Kontakt. Mit einer Person bin ich heute noch im Kontakt, obwohl das 13 Jahre her ist, 12, 13 Jahre. Und das haben wir wirklich damals schon bemerkt. Also diese vertrauten Spaziergänge oder teilweise eben bei therapeutischen Wussi-Wussi-Dingen im Wald haben wir echt gemerkt, boah, krass, was die Person eigentlich gemacht hat. Und die hat das so und so gelöst oder die fühlt das so und so. Du fühlst dich so verstanden und zugleich bist du so inspiriert von der Art und Weise, wie Menschen ihr Leben gestalten, wie sie gewisse Dinge überleben, wo du dir denkst, wie kann man das überhaupt überleben? Also von Gewalt über Missbrauch, über Trauma, Bindungsstörungen. Wir alle haben ja diesen Rucksack. Aber das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen nur jedem empfehlen. Dieser Austausch mit Menschen, die gerade im gleichen tiefen schwarzen Loch sind wie du, der ist mega heilsam.
Und das kann eben im Grunde dann auch einfach ein Startschuss sein, sich mit all diesen Themen zu beschäftigen und ja, dann auf eine Schiene zu kommen, die weiter vorwärts in ein Leben führt, das, wo man einfach mit seinen Ängsten besser klarkommt. Wie bist du dann dazu gekommen, den Blog zu machen?
Der Blog war schon lange ein Herzenstraum von mir und er trifft natürlich auch einen Konfliktpunkt meines Lebens. Weil wie sich herausgestellt hat, war ja die Todesangst vielschichtig, wie bei jedem Menschen. Ne? Und ein Aspekt war immer so dieses Frausein, Weiblichkeit. Ich komme ja ursprünglich von dem Bergbauernhof und da hieß es, die Haare stramm nach hinten und ab 30 hast du eine Mantelschürze an, also so eine Kittelschürze. Und Themen wie Sexualität, das bespricht man da nicht am Bauernhof. Also du hast zum Essen kochen, du heiratest mit 22, halt die Klappe. Also für dich gibt es nicht viele Optionen, was du möchtest gern schreiben, was du interessierst dich für Seelenthemen und Spiritualität. Also ich war immer das verrückte Einhorn bei uns.
Mit 30 bei der Schürze hast du dann aber auch schon mindestens 2 Kinder, oder?
Mindestens 2 bis 4. Und eins hängt am Bus. 2 bis 4.
Okay. Wie auch immer das ohne Sexualität geklappt hat, das ist dann, es steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ja, danke, dass du da einhackst. Das ist nämlich genau das Ding, weil ich mir denke, okay, da waren so viele Mythen und ich denke mir so, ja, wie vermehren wir uns denn alle? Was erzählt ihr dir? Ne? Also da gab es ganz viele schräge Thematiken. Und eben gerade dieses Frausein, Weiblichkeit führte mich irgendwie so nach einem langen Prozess und auch Klinik und Therapie irgendwie so in die Richtung Rockabilly-Style. Und dann habe ich auch Tattoos gemacht, die ich heute auch noch aus voller Seele unterstütze, also wirklich Seelentattoos, und habe mich so gestylt und mit Petticoat und habe wirklich gemerkt, wow, das war für mich der Startschuss irgendwie für eine ganz neue Liga von Frau sein.
Moment, hast du die Tattoos gemacht oder hast du dir Tattoos gemacht?
Also ich habe mir Tattoos stechen lassen, genau.
Ah, okay.
Also ganz krass, das Mädchen vom Bergbauernhof, oh, ja. Das so. Genau. Also
sehr geil. Das, ich habe auch eine Rockabilly-Vergangenheit.
Ja, wirklich.
Ja, spannend. Aber also hast du so einen Strayhead-Kopf als Tattoo oder...
Nein.
Nein, schade. Du? Nee, auch nicht.
Kommt vielleicht noch.
Genau, wer weiß. Ja, ist nie zu spät.
Cool. Ja, und ein bisschen daraus ergab sich damals, dass ich oft mit Freunden in Cupcakes-Cafés war, in Klagenfurt. Und alle sagten immer so, wenn sie an Heidi denken, denken sie an Einhörner und an Cupcakes. Und auch für mich war irgendwie ein Cupcake dann so das sehr plakative, einfache, und auch letzten Endes werbetaugliche Totem, wo man sagen kann, hey, in dem Cupcake steckt auch viel Botschaft. Weil manchmal, meine Oma sagte immer, das ist ja nur trockener Kuchen mit einer fetten Creme oben drauf. Und ich sagte immer so, oh my God, are you talking to me? Ja, und ich sagte immer, ja, es gibt gute Cupcakes und schlechte, so wie im Leben. Es gibt gute und schlechte Tage oder bewusste und unbewusste Menschen. Manchmal ist das Topping fein, manchmal nicht. Deswegen ist ja auch auf meinem ersten Roman ein Cupcake abgebildet, wo lauter Pillen runterrieseln, damit man gleich optisch auch weiß, worum es geht. Und der Blog, langer Rede, kurzer Sinn, ist wirklich so das Sinnbild von, hey, konfrontiere dich mit deinen Seelenthemen. Da ist so viel mehr, wofür du da bist. So viel mehr als nur zu leisten, als immer down zu graden, als zu kuschen, zu springen, wenn es andere wollen. Entfalte dich, gib dich dem Frausein hin. Und ich erkannte wirklich mehr und mehr, hey, die Frau, die ich immer sein wollte, war ja immer da. Ich musste nur Ja sagen. Und das hat sich dann manifestiert und verkörpert in Lady Cupcake, meinem alter Ego.
Und seit wann schreibst du da?
Tatsächlich schon seit 2017. Immer wieder mit längeren Pausen. Super. Genau, ja. Wenn ich zwischendurch auch Bücher schreibe und zwischendurch in der Selbstständigkeit einfach viele andere Dinge Raum einnehmen, aber...
Wie kam das dann zu den Büchern?
Das war schon als ganz kleines Kind mit 6 Jahren. Ich habe das Bild hier um die Ecke aufhängen. Als ich in Berührung mit Buchstaben kam, war das mein Ausdrucksmittel. Ich wusste immer, okay, I'm born to write. Mhm. Also diese Buchstaben, diese A's und D's, da war bei mir so viel Leidenschaft drin. Alle sagten immer, was ist mit dem Kind, die hört nicht auf zu schreiben. Dafür war ich in Mathe extrem schwach. Also ich war immer kurz vor dem zurückgestellt werden. Aber die Geschichten, die ich schrieb, die haben immer alle berührt. Ich hatte immer tolle Lehrer, die mich gefördert haben, die sagten, ich habe noch nie ein Kind so schreiben sehen. Einfach diesen Zugang zu Menschen, diese Empathie, mich in verschiedene Charaktere einzufühlen. Und habe dann auch immer gemerkt, wenn es zu Hause ganz, ganz angespannt war, fast nicht auszuhalten, dann bin ich in den Wald gelaufen und habe geschrieben. Also schon mit 6, 7 Jahren. Und habe das immer unterdrückt, dachte immer, das ist ja nichts. Meine Oma hat auch mal so früher das Heft vom Tisch gefetzt und hat gesagt, geh raus, es ist zum Heuarbeiten. Ja, und dachte mir nie was dabei, aber dass das so ein wichtiges Ausdrucksmittel sein könnte, habe ich lange unterdrückt. Und mit 29, 30 habe ich dann wirklich meine ganzen 1000 Dokumente mal zusammengefasst und in den letzten Jahren eigentlich erst dann die 5 Bücher publiziert. Hat noch eine Weile gedauert.
Das Spannende bei den Wörtern sind auch ja häufig die Unterschiede. Wir haben gerade gelernt, in Österreich wird man zurückgestellt, in Deutschland darf man sitzen bleiben.
Absolut richtig, gut erkannt.
Das sagt hoffentlich nichts darüber aus, ob ihr im Unterricht sitzen oder stehen müsst oder sitzen dürft. Hat dir denn das Schreiben auch bei der Bewältigung deiner Ängste geholfen?
In jedem Fall, genau. Das wäre auf alle Fälle etwas, was ich dringend empfehlen kann, dass jeder, der massiv Angst hat, Dinge tut, die er liebt. Das ist beim einen ein Ratschlag im Garten, der andere tanzt gern Samba. Ich habe gern geschrieben, also wirklich etwas tun. Und da gibt es nichts Schambehaftetes. In der Klinik war es zum Beispiel total cool, fällt mir gerade ein. Da hat eine angefangen, uns allen die Nägel zu machen. Aber hatte ich vorher auch noch nie, dachte mir so, oh, okay, whatever. Aber die hat das so kunstvoll und so liebevoll gemacht, dass das für sie ein Weg der Heilung war. Und wieder ein anderer hat angefangen, T-Shirts zu malen und dachte so, boah, krass, das gibt ihm total viel, die möchte er vermarkten. Also da kam ganz viel Lebensenergie wieder in Schwung. Ja. Dinge tun, die man liebt.
Du hast ja auch geschrieben, dass du deine Angststörungen bewältigst und auch sie liebst. Also was meinst du damit?
Also lieben im Sinne von integrieren. Ich dachte nämlich lange Zeit, mein Ego müsse sterben und die Angst muss weg. Dann hat mein Therapeut sowieso geschmunzelt und gesagt, das ist kein Therapieziel. Erstens kann er das bei der Kasse nicht einreichen. Und zweitens hat er gesagt, ist das leider eine Illusion. Da war ich natürlich mega enttäuscht mit 26. Heute bin ich bald 40, denke auch anders, muss auch drüber schmunzeln. Genau, also es funktioniert irgendwie nur, wenn wir es akzeptieren, denn das Pop-up ist auch heute da, während wir sprechen und ich das Gespräch unglaublich genieße und auf meine Kerze blicke und mein Getränk, weiß ich werde sterben, aber es ist ein Todesbewusstsein und es geht ja letzten Endes darum, dass wir alle eine Bewusstseinsreise hier haben auf der Erde, sonst wären wir ja nicht hier. Also wir wären sicher nicht hier, um die reflektierten Buddhas zu sein, die nur noch dahin schweben und alles ist easy cheesy und wir haben nur Party, das ist auch schön im Leben. Aber die wirklich krassen, tiefen, düsteren Geschichten sind die eigentlich größten Geschenke.
Wie machst du das, dass du dich damit beschäftigst, auch mit deinen Ängsten?
Es sind natürlich viele Dinge sehr selbstverständlich geworden. Also aus dieser Zeit der Gesprächstherapie. Also ich hatte ja Carl Rogers als Therapie. Das ist übrigens auch als kurzer Nachsatz zu vorhin ganz wichtig, ob man Verhaltenstherapie macht, Gesprächstherapie, Tiefenanalyse, also Tiefenpsychologie, dass man da wirklich genau schaut, was ist mein Ding? So ähnlich wie bei den Hobbys, die ich vorher erwähnt habe. Genau.
Was ist da deine Erfahrung? Also was würdest du empfehlen?
Also ich habe mich total zu Hause gefühlt, weil, wie man ja merkt, ich bin jemand, der unglaublich gern redet, gern reflektiert. Für mich ist diese Gesprächstherapie der absoluten Wertschätzung nach Carl Rogers, also der humanistische Ansatz in der Therapie, das Ultimative. Weil da kriegt man nicht die 3 Schritte oder die 7, aber man wird so gesehen, wie man ist, als Mensch, mit Allparteilichkeit, mit Wertschätzung. Und ich finde, das ist der Schlüssel, weil die Menschen im eigenen Umfeld, die können das nicht nachvollziehen oder die sind eben, so wie du vorhin gesagt hast, so, ach komm, hab dich nicht so, mach ein bisschen Sport, geh ein bisschen mehr schlafen, dann wird das schon. Also damit geht's nicht. Aber long story short, also es ist so ein Sammelsurium geworden aus den vielen Praktiken der Therapie, des Krankenhausaufenthalts. Manchmal mache ich mehr Bewegung und Sport, manchmal schaue ich auf die Schlafqualität. Meditation ist natürlich der ultimative Schlüssel. Also alles keine Rocket Science. Bis hin zu Ernährung, bis hin zu, eigentlich fühle ich mich schlecht, wenn ich mit diesen 5 Menschen zusammen bin. Okay, ich darf meine Schlüsse ziehen, ich muss nicht in diesen Frequenzen sein. Also es ist wirklich so scheibchenweise, wirklich jeder Aspekt meines Lebens, den ich immer wieder wie mit der Taschenlampe beleuchte und wo ich weiß, welche Handlung ist erforderlich. Jetzt ist Rückzug angesagt, jetzt ist mehr Interaktion angesagt. Also es ist zusammengefasst ein Bewusstseinssprung, der erfolgt ist, dass man einfach sagt, okay, gewisse Standards von früher passen nicht mehr. Das alte Leistungsschema passt nicht mehr und das Wegdrücken. Das heißt, immer wenn die Angst kommt oder immer wenn sie stärker wird, ist es ein Barometer. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Geschenk, das dir sagt, irgendwo bist du gerade wieder auf alten Wegen unterwegs, die dir schaden, die nicht deiner Weiterentwicklung dienen. Und immer wenn ich das erkenne, merke ich auch im Außen, das ist es. Und dann bin ich schon wieder aktiv im Tun und damit ist es auch wieder abgehakt. Ja.
Weil du jetzt Carl Rogers erwähnt hattest, neben deinem eigenen Blog und deinen Büchern noch andere Bücher, Autoren, die dich inspiriert haben, die dir was gebracht haben, die du vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest.
Boah, da gab es vieles. Ich glaube, da werden wir heute gar nicht mehr fertig, weil ich da auch so einen Hunger entwickelt habe und für mich ist das immer wieder ein Staunen, was alles auch möglich ist im Leben. Ja, natürlich habe ich da auch in der Ausbildung später zu Rogers auch viel gelernt, aber ich schaue gerade rüber auf meine ultimativen Bibeln von Dr. Joe Dispenza. Natürlich, wie könnte es anders sein, weil ihr das einfach auch wirklich auf so eine rationale, schöne Art runterbricht und das nicht so wie manchmal in dieser pseudo-esoterischen Szene einfach nur mit gewissen Praktiken kommuniziert wird. Also es ist sehr handfest, Neuroplastizität, die Kraft deiner Gedanken, Dinge aus der Vision ins Hier und Jetzt zu manifestieren. Also da habe ich wirklich sämtliches Buchmaterial hier liegen. Und dann gab es einfach noch, da ist noch ein Klassiker, Bronnie Ware, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Hat mir auch sehr geholfen. Und auch die ganzen Kübler-Ross-Werke, also alles rund ums Sterben habe ich aufgesogen. Also wirklich alles, was Sterbeforschung ist, Nahtoderfahrungen. Das war für mich so bereichernd, weil ich gemerkt habe, ich bin ja gar nicht so seltsam, ich bin ja gar nicht so komisch, sondern das Thema der Existenz, wer bin ich, wohin gehe ich, was tue ich hier, ist ja unser aller Thema. Und das war für mich mega bereichernd zu sehen, dass es da auch viel wissenschaftliche Zugänge dazu gibt.
Ich finde das super spannend, weil das auch etwas ist, was ich immer wieder feststelle und immer wieder höre, dass es so wichtig ist, sich mit seiner Angst zu beschäftigen und sie eben auch nicht wegzudrücken, nicht wegzuschieben, und sie wird auch nicht mit irgendeinem Schlippen weggeklickt. Und ja, wenn ich eine Spinnenangst habe, dann hilft es, dass ich mich damit beschäftige, was sind das eigentlich für nette Tierchen und was haben die alles für Eigenschaften und so weiter und so fort. Und wenn ich Angst vorm Tod habe, dann hilft es eben zu verstehen, wir müssen alle sterben, wie funktioniert das eigentlich? Und einfach mich damit auseinanderzusetzen, um eben einfach so diese schwarze Wolke loszuwerden. Was können denn unsere Zuhörer noch, was können sie noch tun, um besser mit ihrer Angst umzugehen? Was hast du denn noch für Tipps oder Tools, die dir geholfen haben oder die du kennengelernt hast, die du eben weitergeben könntest an unsere Zuhörer?
Grundsätzlich natürlich, falls das jemand hört, der gerade noch ganz neu in dem Thema ist, der noch gar nicht weiß, wo oben und unten ist, ist für mich so das Erste-Hilfe-Kit, immer mit Reizen zu arbeiten. Also sprich, irgendwie ätherische Öle dabei zu haben und die sofort zu riechen, teilweise auch einen Tropfen an den oberen Gaumen zu tippen, um sich wieder in die Atmung zu bringen, ins Hier und Jetzt und zu erkennen, ich werde jetzt nicht sterben. Ich habe keinen Schlaganfall, auch wenn die Sprache aussetzt, auch wenn die Motorik wirrwarr ist oder mir schwindelig ist. Was natürlich auch mega hilft, gerade bei der Atmung, das ist ja dieser große, große Irrglaube, dass wir meinen, bei der Panikattacke, ich kriege keine Luft. Die Atmung ist wirklich nur im oberen Zentrum, also maximal bis zum Brustkorb, und die unteren Energiezentren sind eigentlich gar nicht mehr versorgt. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Also wir hyperventilieren und haben einen Sauerstoffüberfluss im Blut. Und hier ist es hilfreich, wenn wir uns so hineintheatert haben, sage ich mal, dass wir nur noch irgendwo sitzen, also diese Atmung haben und wirklich bibbern und warten auf, jetzt falle ich um, dass man wirklich beide Hände vor Nase und Mund gibt, schließt und mindestens 5 lange Atemzüge nimmt. Weil durch diesen CO2-Ausgleich kommt rein dein Blut, dein Körper wieder ins Gleichgewicht. Und so viele Menschen wissen das noch immer nicht. Die sagen immer, ich bin ausgeliefert. Wenn ich eine Panikattacke habe, dann sterbe ich 10 Tode. Und da ist es mir wichtig, den Menschen mitzugeben, du kannst immer etwas tun. Du kannst immer zurück in die Kraft kommen. Du bist ja der Herr, die Frau in deinem System, in deinem Körper. Und das sind so ganz basale Dinge, wo man sagt, hey, ich kann wieder meine Atmung regulieren, ich bin noch hier, ich sterbe nicht. Also das war jetzt die Atmung. Vorhin haben wir von Ölen gesprochen, natürlich einen Schluck Wasser trinken.
Vielleicht noch ganz kurz, entschuldige, wenn ich unterbreche, zur Atmung. Es gibt ja unterschiedlichste Atemtechniken. Und da kann man vielleicht auch ausprobieren, welche einem selbst am besten taugt. Hast du mit einer Variante, wie lange einatmen, Luft anhalten oder nicht anhalten, wie lange ausatmen. Hast du da eine Erfahrung für dich gemacht, was bei dir am besten funktioniert hat?
Ja, gibt natürlich viele. Also ich habe mich dann im Verlauf meiner Heilung auch mit Yoga Nidra und so Sachen beschäftigt, also dieses ganz tiefe, auch nur durch die Nase ein- und ausatmen. Aber ich kann mich erinnern, wirklich damals im Akutzustand war ich auch nicht fähig, das alles aufzunehmen. Das heißt, was mir damals half, war einfach genau das, was ich gerade beschrieben habe, zu tun und einfach bis 3 zu zählen. Also 3-mal ein, 3-mal aus. Wenn andere sagen, ich kriege eh schon keine Luft, reicht es auch einfach, wenn es 1-1 ist oder 2-2. Da muss man wirklich variieren und schauen, wie man überhaupt noch erreichbar ist, weil wie gesagt, das ist ja ein komplett irrationaler Zustand. Und erst später kann man dann ja für sich schauen. Also sehr wertvoll, dass du das noch erwähnst, genau, dass es ja ganz viele Atempädagogen auch gibt, ist ja ein ganz spannendes Feld. Genau.
Ja, also da habe ich so im Umfeld die Erfahrung gemacht, dass vielleicht auch an der Stelle, dass das Ausatmen besonders wichtig ist und dass nicht das Luftanhalten hilft, sondern einfach relativ kurz einatmen und dann ganz lange ausatmen. Und das einfach ein paar Mal hintereinander, am besten 10 Minuten lang, dann merkt man unglaublich, wie der Körper runterfährt und wie man einfach so diese ganze Aufgeregtheit verliert und eben ja ganz bei sich ist. Das wäre so aus meiner Perspektive die Methode, die ja für mich am besten funktioniert, wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, ich bin ein bisschen angespannt, dann kann ich damit super runterkommen. Aber ich habe dich
Sehr schön.
unterbrochen. Was
Na, kein Ding.
gibt es
Ich
denn
glaube,
noch?
das Letzte, das ist jetzt echt interessant, auch dass du gefragt hast, weil ich habe selbst schon so lange nicht mehr gedacht dran an wirklich diese Jahre 2011, 12. Aber das Letzte, was mir noch einfällt, das wurde auch in der Klinik immer ganz stark betont. Da saßen wir immer alle im Sesselkreis und alle so, aha, ja. Also, das ist ja so das Ding mit Gruppendynamik, ne? Wenn einer dann gewisse Dinge wiederholt, dann meint man in der Gruppe so, ach, wir sind ja so toll, wir haben das ja alle schon so super integriert. Hatten wir natürlich nicht, weil sonst wären wir nicht dort gesessen. Aber es war schlichtweg der Hinweis, in der Situation der größten Angst zu sagen, ich sehe, ich höre, ich rieche, um dich wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Und das klingt total banal und die haben uns das wirklich am Tag 15 Mal reingepredigt. Aber es ist wirklich so einfach, wieder zu schauen, ah, okay, ich sehe die grüne Pflanze, ich sehe den blauen Himmel, okay, ich höre den Straßenverkehr oder ich höre was auch immer. Und ich rieche, ich schmecke, eben wie gesagt, um alle Sinne wieder zu aktivieren und wieder zu erkennen, okay, ich bin ja gar nicht in Gefahr. Also es gibt keinen Säbelzahntiger, der mich jagt. Und das war auch so was ganz Banales, was doch hilfreich ist, ja.
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch ein Stück weit einfach das Gehirn mit Dingen beschäftigen, damit es einfach aufhört, sich mit Dingen zu beschäftigen, die uns nicht weiterhelfen, sondern die uns blockieren, die uns stoppen. Und wenn ich mich eben damit beschäftige, was alles Schönes um mich rum ist, oder überhaupt, ob es schön ist oder nicht schön, aber was um mich herum ist, wie sich's anfühlt, wie es riecht, wie es schmeckt, und so weiter, dann ist gar keine Kapazität für Angst mehr im Idealfall da und wird eben automatisch runtergesenkt dadurch. Also ich glaube, so diese Achtsamkeit ist auf jeden Fall auch für jeden, der Ängste hat, egal in welcher Situation, etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Hast du auch eine, ich sage es mal in Anführungszeichen, negative Erfahrung, also irgendwelche Strategien gegen Angst, wo du sagen würdest, das hilft nicht, das schadet mehr, das wäre jetzt etwas, Entschuldigung, was du eher nicht weiterempfehlen würdest.
Also da kam als erstes in jedem Fall die reine Fokussierung auf Psychopharmaka. Da gab es wirklich auch viele, wie gesagt, weitere Patienten, die ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder kennengelernt habe. Also einfach auch Kolleginnen, die sagten, hey, ich hatte das auch. Auch bei mir ging das mit den Tabletten XY. Ja, ich hatte Benzodiazepine und ich dachte so, okay, das ist fürs Stabilisieren gut, notwendig und richtig. Aber es gibt ja auch diesen Ansatz, der heißt ja immer nicht mehr als nötig und nicht weniger als erforderlich oder so. Also da gab es ja diesen medizinischen Spruch, den sie immer sagt, keine Ahnung. Ich hoffe, man versteht es vom Sinn her. Aber da gab es durchaus einige, die glaubten, nee, also da gibt es keinen größeren Zusammenhang. Nee, also ja, da hatte ich mal eine Phase mit Angst. Aber dass ich mir da jetzt irgendwie Trauma anschauen sollte, Bindungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, wie wir alle in Nuancen welche haben. Nee, das glaube ich nicht. Also das hat mich immer wieder fasziniert und das ist auch das Coole an Menschen, warum ich Menschen so liebe, weil mich immer wieder Menschen überraschen und ich mir denke, wow, für mich ist das schon so normal, immer wieder was zu erkennen, was zu erweitern. Aber manche glauben wirklich, es geht nur mit Tabletten. Die Tablette bringt mir das Glück. Und das ist ja so oft die Illusion in unserem Leben, oder? Diese Wenn-Dann-Gleichung. Wenn ich die Tabletten nehme, dann bin ich wieder safe, dann kann ich arbeiten, dann fällt nichts auf, alles gut, ich habe mein Einkommen. Wenn ich den Partner habe, wenn ich das Kind habe, also ja, diese eindimensionalen Betrachtungen, ich glaube, das ist es im Kern erfasst.
Also eben, wenn überhaupt medizinische Unterstützung, dann weil es so notwendig ist, dass es vielleicht auch nicht anders geht für einen Moment, um einfach da wegzukommen, aber eben nicht als Allheilmittel und als ja, Dauerproblemlöser. Da, glaube ich, hilft es eben nur, wenn man sich wirklich langfristig mit den Ursachen beschäftigt und auch eben Methoden kennenlernt, auch so Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wie man eben im Alltag lernen kann, das für sich zu managen und dadurch einfach ja weniger Ängste hat und einfach ja lernt, damit klarzukommen, ohne sich irgendwelche Medizin reinzuschmeißen.
Genau, nicht langfristig und auch nicht damit experimentieren, hatte ich nämlich gerade letztens im Mentoring mit einer Person, die gerade ganz frisch in der Angststörung ist und da ist es auch ganz wichtig, diese Info immer rauszugeben, nicht selbst glauben, mir geht es jetzt so toll, ich setze das ab oder auch in die andere Richtung, ich nehme jetzt dreimal so viel, weil ich bin gerade besonders gestresst. Also bitte immer in Absprache mit Experten, weil es gibt dann auch den Moment, wo man das wieder langsam ausschleicht, also das bleibt nicht für immer, aber es ist wichtig, den Körper in seiner Physiologie ja wieder mal zu beruhigen, damit das Cortisol und die tausenden Stresshormone wieder mal abgebaut werden können. Genau, das wär's.
Super, ja, da haben wir ja jetzt schon wahnsinnig viel gehört und gesammelt. Gibt's noch eine Frage, die du dir gewünscht hättest, dass ich sie dir stelle und wie hättest du darauf geantwortet?
Ein guter Spielball. Ich glaube, das Wichtigste ist im Kern eh, dass es nicht den einen Zugang gibt. Also man sieht, Angst ist mega vielschichtig und auch die Art der Interventionen. Wichtig ist, mutig, hungrig und neugierig zu bleiben, um da hineinzugehen. Also alles, was schambehaftet ist oder ich werde ja eh nie wen finden. Also da wirklich mit der Neugierde eines Kindes reinzugehen und wirklich zu sagen, hey, ich probiere lieber mal was aus, als ich sitze zu Hause und glaube nur, ich bin irgendwie weird und seltsam. Genau, das wäre wichtig.
Ja, wunderbar. Dann glaube ich, kommen wir langsam zum Ende. Wir müssen auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass man den Lady Cupcake Blog unter ladycupcake.at findet. Mhm. Und da also ja, ist jeder natürlich herzlich eingeladen, reinzulesen. Da gibt es dann auch die Hinweise auf deine Bücher. Das Buch Durch die Angst findet man wo?
Findet man auch auf ladycupcake.at, aber hauptsächlich natürlich auf Amazon, amazon.de. Da ist meine Autorenseite, Heidi Lambrett. Genau, da freue ich mich über jeden, der vorbeilesen möchte. Also danke für diesen werblichen Hinweis.
Ja, genau. Sehr gerne. Ist ja auch nur für unsere Zuhörer gedacht, die jetzt einfach weiterlesen möchten und jetzt angeregt wurden durch unser Gespräch. Ja, ich glaube, wir haben über eine ganze Palette an interessanten Themen gesprochen, angefangen von wie ist es, wenn man zum ersten Mal mit seiner Angst konfrontiert wird, wie kann ich dann damit, wie kann, sollte ich damit umgehen, welche Möglichkeiten gibt es so als Erstmaßnahme und dann auch eben länger begleitend über mehrere Monate, Jahre, das ganze Leben lang, um einfach mit der Angst gut klarzukommen. Ich glaube, da haben wir ein paar sehr schöne Hinweise gegeben und ja, wie man da ja Methoden, die da hilfreich sein können. Und von daher glaube ich, dass da auch für jeden was dabei war, egal welche Angst er hat und er oder sie. Und deshalb sage ich vielen Dank, Heidi. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und ja, für unsere Zuhörer bis zum nächsten Mal.
Danke, alles Liebe.
Tschüss.
Ciao.